die Themen, die ich behandeln werde im Vortrag. Erstmal ein paar allgemeine Infos zu Kautschuk, dann werde ich auf die Gummiindustrie eingehen, auch die Mannheimer Gummiindustrie und den aus der Aktivität der Industrie entstehenden Kautschukbedarf. Dann werde ich auf die Gewinnung von Kautschuk in Südamerika, aber in erster Linie aus Kamerun als deutsche Kolonie eingehen. Ich werde erzählen über die Kautschukplantagen, über die Weltkriege und die Produktion von Synthesekautschuk und dann zu den aktuellen Lieferketten der Kautschukwirtschaft weltweit kommen. Ja, als ich begonnen habe, mich mit Kautschuk zu befassen, sind mir immer mehr Gegenstände aufgefallen, die aus Gummi hergestellt sind. Das sind die Gummiringe, das sind Radiergummis. Das ist der Kleber im Leukoplast, tatsächlich aus Kautschuk. Der wurde nur ersetzt, da wo Leute eine Latexallergie haben und das eine Rolle gespielt hat. Die Gummibettflasche, meine Gartenschuhe, der Babyschnuller, eine Pipette, ein Klistier, Hygienehandschuhe, Kondome, die Gummilippen am Fenster und auf der Terrasse die Gummimatte und die Latexmatratze, nicht zu vergessen. Dann draußen die Gummilippen an den Scheibenwischern und die Autoreifen. Es gibt noch viel, viel mehr Kautschukprodukte. Das ist nur eine ganz kleine Auswahl. Vor allem im technischen Bereich gibt es natürlich sehr viel, auch mit Metall verbunden und sonst wie. Ja, aber ich komme jetzt erstmal drauf, was ist Kautschuk? Also einfach so ein paar Basisinformationen. Der Name Kautschuk soll aus dem Quechua, das ist eine Sprache im Amazonasgebiet, kommen. Begriff Caucho, die Träne des Baumes. Hier auf dem Bild sehen Sie einen Hevea-Baum. Das ist also die Art Pflanze, die im Amazonasgebiet ursprünglich wuchs und die heute auf sämtlichen Plantagen gepflanzt wird. Nach 5 bis 7 Jahren kann das Kautschukbäumchen oder der Kautschukbaum dann schon, kann die Rinde angezapft werden, dieser weißliche Gummisaft rausfließt und er wird aufgefangen in einem kleinen Becher, der am Baum hängt. Der Baum darf auf den Plantagen nur 25 Jahre alt werden, weil dann die Gummiproduktion nachlässt, dann kommt der Baum raus und es werden neue gepflanzt, so ist es heute. Wir haben Kautschukprodukte in Südamerika schon vor sehr, sehr langer Zeit. Lange vor dem Eintreffen der Europäer wurde Kautschuk in Mexiko und im Amazonasgebiet genutzt. In Mexiko gibt es heute noch bekannte Maya-Kultstätten mit großen Ballspielarenen. Und ich habe mich damals, als ich dort war, vor vielen, vielen Jahren gefragt, mit was haben die Ball gespielt? Inzwischen weiß ich, die hatten elastische Bälle, Kautschuk. In Brasilien hatten sie Kautschukflaschen, wie hier auf dem Bild. Sie hatten aber auch Schuhe, Spielsachen, Flaschen, sowas wie Klistiere haben die tatsächlich benutzt. Und sie haben Boote mit Kautschuk abgedichtet. Und diese Produkte aus Brasilien, die sind tatsächlich im 19. Jahrhundert auch nach Europa transportiert worden. Es gibt eine Handelsstatistik, die belegt, dass 1850 aus Pará, das ist das heutige Belém in Brasilien, fast 140.000 Paar Gummischuhe pro Jahr nach Portugal ausgeführt worden sind. Es gab also eine indigene Kautschukherstellung im Amazonasgebiet, die auch exportiert hat. Und auf dieser Folie sieht man jetzt, wie die Herstellung von Schuhen im Amazonasgebiet funktioniert hat. Und es ist für mich sehr faszinierend gewesen, in einem Warenlexikon aus dem Jahr 1871 nachlesen zu können, wie Gummischuhe im Amazonasgebiet produziert werden. Das heißt dann, 1871, der erhaltene Saft wird in Kalebassen gefüllt und nach Hause getragen. Zum Trocknen desselben benutzt man Tonkugeln, hölzerne mit Ton bestrichene Formen von der Gestalt eines Fußes. Auf diese werden mehrere Schichten des Safts aufgestrichen. Hier auf dem Bild sieht es eher so aus, als ob sie aufgegossen werden. Und die Formen über ein Rauchfeuer gehalten, bis die Masse nicht mehr klebrig erscheint. Der frische weißlich-gelbe Saft wird dabei durch Eindringen des Rauchs dunkelbraun bis schwärzlich gefärbt. In der Regel sollen 10 Schichten des Saftes aufgetragen werden und bei jeder Schicht das Rauchfeuer einwirken. Das war jetzt Zitat aus dem Warenlexikon von 1871. Der runde Tonbehälter, der auf dem Bild zu sehen ist, der ist bewusst so gestaltet, ich glaube, er war unten offen, damit wenig Sauerstoff dazukommt, es also viel Rauch gibt. Und es sollen, da gibt es also wirklich eine Studie, die in der Technikgeschichte veröffentlicht ist, von Jens Söntgen, es sollen ganz ausgewählte Pflanzen verwendet worden sein, die verbrannt worden sind, also auf der Basis vermutlich von langjährigem Erfahrungs- und Erprobungswissen, damit dieser Rauch die Eigenschaft hat, den Kautschuk haltbar zu machen, festzumachen und die Klebrigkeit wegzunehmen. Also auch alles das, was später in der modernen europäischen Kautschukindustrie auch angestrebt worden ist. Ja, Kautschuk hat unvergleichliche Eigenschaften. Er ist elastisch, formbar, wasserdicht und lässt sich auf viele Arten verwenden. Das interessante Material wurde schon ganz früh nach Europa gebracht und an vielen Orten wurde damit experimentiert. Bereits 1770 wurden kleine Würfel als Radiergummis verkauft. Das englische Wort Rubber für Gummi kommt aus dieser Zeit. Also ein Reiber ist eigentlich Gummi. Ab 1823 haben sie in England schon Regenmäntel mit einer Mischung von Kautschuk und Benzol beschichtet, hat mäßig funktioniert. Es gibt zwei wichtige Erfindungen, die auch in der Industriegeschichte immer wieder erwähnt werden. Eine war chemischer Art, und zwar die Vulkanisierung, das heißt die Beimischung von Schwefel zu Kautschuk. Das hat ein Herr Charles Goodyear 1839 entdeckt und sich patentieren lassen. Und eine mechanische Erfindung, das war der Kalander, eine Walzmaschine, sowas wie eine riesige Nudelmaschine, zum Mischen mit Schwefel und Füllstoffen und zum Glätten. Damit Rohkautschuk in großer Menge gelagert und transportiert werden konnte, wurde das Räucherverfahren im Amazonasgebiet für die Herstellung von großen Kautschukklumpen verwendet. Auf dem Bild sehen Sie einen Stab, der immer gedreht wird und kontinuierlich Kautschukmilch drüber gegossen wird. Dann wird jede Schicht, wie bei dem Schuh auf dem Bild vorher, über das Rauchfeuer gehalten. Und da entsteht dann im Lauf der Zeit so eine riesige Kautschukbirne, die wird dann von dem Stab abgenommen und kann transportiert werden. Das ist das Bild, was Sie ganz am Anfang gesehen hatten. Diese vielen dicken Klumpen, die waren tatsächlich so hergestellt und sind in Para, in dem heutigen Belem, verschifft worden. Es gab noch andere Methoden, also in Afrika ist einfach der entstandene Kautschuk irgendwie in dünnen Schichten getrocknet worden, später gewaschen worden, gewalzt worden, getrocknet und gepresst worden, um transportfähig zu machen. Was auf dem rechten Bild zu sehen ist, das ist ein sogenannter Becherklumpen und zwar wird es heute praktiziert in Indonesien. In dieses kleine Töpfchen wird Säure dazugegeben und dann entsteht da ein festes Material. Das heißt, das Becherchen muss nicht ausgegossen werden und flüssig in einem Eimer transportiert, sondern diese Klumpen können praktisch auf einem Fahrzeug dann weiter transportiert werden. Müssen natürlich dann auch weiter gewaschen, getrocknet, gewalzt, gepresst werden. Ja, jetzt komme ich zur Gummiindustrie und zwar historisch. Ab den 1850er Jahren wurden in Europa und in den USA Gummifabriken gegründet. 1895 gab es in Deutschland schon 339 Gummifabriken mit 12.500 Beschäftigten. So kann man sich so die Entwicklung ein bisschen vorstellen. Die Gummifabriken in Deutschland oder weltweit produzierten ein breites Sortiment von Waren. Kämme waren tatsächlich eines der ersten beliebten Produkte. Man konnte aus Kautschuk auch so eine Art Hartplastik herstellen mit einem höheren Schwefelanteil. Das heißt, Stockgriffe, Kämme, Schmuckdosen, all diese Dinge, die früher nur aus Holz oder aus Elfenbein oder solchen Materialien spanend hergestellt werden konnten, konnten nun geformt werden, in eine Form gepresst, gegossen werden. Es war ein völlig neues Verfahren und die Kammherstellung war tatsächlich das Erste, was spannend war in Europa. Es haben sich aber im Laufe der Zeit ganz viele andere Produkte entwickelt. Es waren wasserdichte Textilien, es waren Schläuche, Riemen, Bänder, Rohre, vielerlei medizinische Artikel, Babysauger, Milchpumpen, Kondome, Kleber, Isolierungen und Dichtungen. Große deutsche Firmen waren zum Beispiel Continental in Hannover, die gibt es ja heute noch, Metzeler in München, gibt es glaube ich auch noch, aber ich weiß nicht mal, ob sie so heißt noch, und Dunlop in Hanau. Zu den ersten deutschen Firmen oder zu den ersten Firmen in Deutschland, es war keine deutsche Firma, gehört Hutchinson in Mannheim. Es war die Tochter einer französischen Gesellschaft und die ist schon 1860 in Mannheim gegründet worden, war zunächst in S6. 1900 hat Hutchinson dann ein großes Werk im Industriehafen gebaut, das besteht bis heute. 1914 hatte Hutchinson 1000 Beschäftigte. Auch bei Hutchinson ist vielerlei produziert worden. Die haben angefangen mit Schuhen und Gummiabsätzen, wie man hier auf dem Bild sieht, haben dann aber auch Schläuche, Bänder, Riemen, Rohre, Reifen produziert, alles, was eben auf dem Markt gefragt war. Hutchinson ist heute noch im Industriehafen, produziert aber kein Gummi mehr. Es beschränkt sich auf den deutschlandweiten Betrieb und auf die Montage von einem kleinen Bereich. Dann die Mannheimer Gummi, Gutta-Percha und Asbestfabrik. Das war eine originäre Mannheimer Gründung. Da waren Investoren wie Friedrich Engelhorn und Karl Reiß beteiligt. Produziert wurde hier auch ein breites Sortiment. Frisierkämme und Transmissionsriemen, das macht so die Breite ein bisschen auf. Gutta-Percha, was hier erwähnt ist, ist auch ein Baumsaft. Der wurde verwendet für die Isolierung von Unterwasserkabeln. Warum Unterwasserkabel? Weil da kein UV-Licht hinkam oder nur wenig. Denn Gutta-Percha ist nicht UV-beständig, deswegen hat er an Bedeutung verloren. 1870 hatte die Mannheimer Gummi, die in der Schwetzinger Stadt mit zwei Werken bestand und zeitweise auch amerikanische Gummifabrik hieß, weil da eine amerikanische Beteiligung noch mit drin war, bei der Amerikanerstraße übrigens in der Schwetzinger Stadt hinten. 1870 hatten die 700 Beschäftigte. 1932 ist die Firma in Konkurs gegangen. Ja, weitere Gummifabriken in Mannheim-Region. Es ist nicht vollständig. Ich habe jetzt einzelne aufgeführt. Es gab die bekannte Schildkröte in Neckarau, die Rheinische Gummi- und Zelluloidfabrik, die 1873 schon gegründet worden ist und tatsächlich in der ersten Zeit Kautschuk verarbeitet hat, auch zu Stockgriffen und Bällen und so weiter. Sich dann aber stärker auf Zelluloid verlegt hat. Zelluloid ist auch ein formbarer Stoff, der aus nitrierter Baumwolle hergestellt wurde. Eine Tochter der Schildkröte war Lenel, Benzinger und Co., eine Fabrik, die wasserdichte Wäsche herstellte. 1898 gegründet und 1935 aufgelöst, arisiert, weiß ich nicht genau worden, weil der Inhaber ein Jude war. In Friedrichsfeld ist 1938 eine Gummifabrik entstanden, die bis heute besteht, ist 1969 von Metzeler München aufgekauft worden, gehört heute zu einem amerikanischen Unternehmen Cooper Standard. In Weinheim eine große Gummifabrik, die Weinheimer Gummiwarenfabrik, die ist bekannt geworden durch die Herstellung von Feuerwehrschläuchen. Die hatte mit Zweigwerken in Firnheim und in Pfungstadt 1955 noch 600 Mitarbeiterinnen. Heute gibt es die nimmer, ist, glaube ich, auch Konkurs gegangen. Es gibt in Weinheim aber immer noch Kautschukverarbeitung bei Freudenberg für Automobilkomponenten. Und es gibt eine Tochter von Freudenberg, die Fußbodenbeläge, die Nora, die Fußbodenbeläge aus Naturkautschuk herstellt. Das ist eine Aufnahme aus einer Werkshalle von Hutchinson 1900. Und die Frauen, die sind alle im Sonntagskleid und stehen stramm. Das drückt aber sicher nicht ihre alltägliche Arbeitssituation aus. In den Gummifabriken wurde ein sehr großer Anteil ungelernter Arbeitskräfte eingesetzt und sehr viele Frauen, weil die weniger Geld verdienten. Die Frauen erhielten, die Frauen in der Gummiindustrie erhielten um 1900 in Deutschland im Monat etwa 35 Mark. Der durchschnittliche Monatslohn von Industriearbeiterinnen oder Industriearbeitern waren sehr viel mehr Männer als Frauen, war 63 Mark. Das heißt, die Frauen haben schon sehr wenig verdient. Es hat wahrscheinlich gerade so für die Lebensmittel gereicht, die sie gebraucht haben. Ja, damals war die allgemeine Situation von Arbeiterinnen und Arbeitern beengte Wohnverhältnisse, eine schlechte gesundheitliche Situation, ein 11-Stunden-Tag, 6 Tage Woche. Ja, also die hatten auch nicht gerade das einfache Leben. Jetzt kommen wir wieder zum Kautschuk. Der ganz große Kautschukboom entstand nach der Erfindung des Luftreifens in den 1880er Jahren. Auf dem Bild ist der Daimler-Mercedes-Wagen mit Continental-Luftreifen, der 1901 in Südfrankreich ein Autorennen gewann. In Deutschland kam die Automobilindustrie allerdings erst etwas später in die Gänge. In den ersten Jahren wurden millionenfach Fahrräder hergestellt mit Luftreifen und Motorräder auch mit Luftreifen. Die Unternehmen verzeichneten damals hohe Gewinne und der Bedarf an Kautschuk verdreifachte sich zwischen 1890 und 1910. Das löste eine Art Goldrausch auf Kautschuk aus. Ja, zunächst Amazonien. Josef Maria Feichtner ließ sich 1897 in Hamburg von einer bolivianischen Kautschukfirma einstellen. Er erlebte es mit, er war unterwegs im Amazonasgebiet und schreibt, jetzt kommt wieder ein Zitat. Das Wörtchen Gummi war damals faszinierend. Alles war verrückt auf das elastische Produkt, von dem das ganze riesige Amazonastal lebte. Und das für Peru, Bolivien, Brasilien ungeheure Ausgangszölle abwarf. Handelsfirmen aus den Industriestaaten drangen tief in die Amazonaswälder von Brasilien, Peru und Bolivien ein, bauten ein Netz von Faktoreien und Wegen auf und brachten die einheimische Bevölkerung dazu, von den wildwachsenden Bäumen Gummi zu zapfen und abzuliefern. Feichtner berichtet über die Konkurrenz der Kautschukfirmen. Er schildert Indianerfang und Zwangsarbeit. Und all das erinnert ihn an mittelalterliches Faustrecht und Raubrittertum. Jetzt gehen wir nach Afrika. Das ist ein Bild von einem Kautschuksammler in Kamerun. Kautschuk kann aus mehreren Pflanzen gewonnen werden. In Afrika wurde er von bestimmten Lianen gezapft. Man sieht, dass einer mit dem Messer irgendwie an einer Liane schneidet. Es gab um 1880 Forschungsexpeditionen, die von kautschukreichen Wäldern im belgischen Kongo und in Kamerun berichteten. Der belgische König begann im Kongo als erster mit der Kautschukausbeutung. Ja, da wollten die Deutschen auch dabei sein. Es gab ja inzwischen ein Deutschland. 1884 lud Bismarck alle europäischen Staaten, auch das Osmanische Reich und auch die USA, nach Berlin ein, zur Berliner Konferenz. England, Frankreich, Portugal und Belgien waren bereits in Afrika aktiv, Deutschland hatte Ambitionen und es galt nun, die jeweiligen Einflussgebiete abzustecken. Es lockten neue Absatzmärkte für Industriegüter und der Zugang zu Rohstoffen wie Kautschuk. Die deutschen Kolonien sind auf der Karte blau gezeichnet. Sie befanden sich auf den Gebieten des heutigen Togo, Kamerun, Tansania, Namibia noch unten und auf der ostafrikanischen Seite sind heute Tansania, Ruanda und Burundi. Zum Thema die Eroberung Kameruns habe ich bewusst zwei Bilder genommen, die für mich das Zusammenspiel der privaten Händler und der Kolonialregierung ausdrücken. Links ist die Firma Wörmann, eine bekannte Hamburger Firma. Ich glaube, das ist ein aktuelles Bild, was es aus Hamburg heute noch zu sehen gibt. Der Eingang zu dem Afrika-Haus der Firma, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die Firma Wörmann handelte seit 1860 an der Küste Kameruns. Sie drängte darauf, ins Landesinnere vorzustoßen, um möglichst billig an Rohstoffe zu kommen. Das gelang mit der Unterstützung der kaiserlichen Truppe. Rechts das Bild der Truppe von 1894 mit dem berüchtigten Hauptmann Dominik. Dominik hat seine Erinnerungen niedergeschrieben um 1900, so wie viele andere, die Erfahrungen in den Tropen hatten. Er schildert in seinen Erinnerungen so als Militär rückblickend, wie seine Soldaten Dörfer niederbrannten, Pflanzungen vernichteten, Menschen erschossen, vertrieben oder gefangen nahmen. Frauen wurden als Prostituierte genommen oder als Geiseln eingesetzt. Angesichts der Gewaltmaßnahmen unterwarfen sich einzelne Dörfer freiwillig, andere leisteten erbitterten Widerstand, der systematisch niedergeschlagen wurde. Waren Dörfer besiegt wurden die Dorfältesten zu Strafzahlungen, zum Beispiel in Form abzuliefernder Kautschukmengen oder zur Stellung von Zwangsarbeitern verpflichtet. Die Kolonialverwaltung kontrollierte eroberte Gebiete und setzte oft Strafen ein. Verbreitete Strafen waren Auspeitschungen. 25 Peitschenhiebe war so ein Standard, manchmal gab es noch ein paar extra drauf. Und es gab sehr viel Zwangsarbeit. Man betrachtete die afrikanische Bevölkerung als, Zitat, Sklaven von Natur aus, über welche die Weißen zu herrschen hätten. Die Handelsfirmen drangen im Laufe der Zeit immer tiefer ins Landesinnere vor und errichteten Niederlassungen für den Zwischenhandel und die Anwerbung von Arbeitskräften. Die einheimischen Kaufleute wurden unter anderem durch Verbote und Zölle systematisch aus dem Geschäft gedrängt. Das Bild hier zeigt eine Firma, Randert und Stein, die Kautschuk kauft bei Einheimischen. 1910 gab es 42 Firmen im Kautschukhandel in Kamerun. Das Bild ist aber wahrscheinlich schon von Ende des 19. Jahrhunderts. Zusätzlich zu den privaten Firmen, die aktiv waren, vergab die Kolonialregierung 1898 eine Konzession über ein Gebiet von der Größe Bayerns an eine Gesellschaft Südkamerun, die sich eigens dafür gegründet hatte, nur für die Ausbeutung von Kautschuk. Es war einfach so die Idee, dass über diese Konzession an eine Firma noch ein bisschen Steuereinnahmen für die Kolonialregierung reinkommen. Nun zur Gewinnung von Kautschuk und zu der Art, wie der Handel stattgefunden hat. Die Gewinnung und Nutzung von Kautschuk war in Afrika völlig unbekannt, bevor die Europäer auf die Idee kamen. Es war aber nicht schwer, Menschen dafür zu gewinnen, denn das funktionierte so. Zunächst wurden ihnen Geschenke gemacht, und zwar Geschenke aus Europa, die interessant waren, mit denen man angeben konnte und zu denen die Leute sonst keinen Zugang gehabt hätten, wenn sie sich nicht direkt in Kontakt mit Europäern begeben hätten. Besondere Dinge, die über den Bedarf des alltäglichen Lebens hinausgingen, verliehen den Besitzern in der traditionellen Gesellschaft in Südkamerun Prestige und standen traditionell nur den Ältesten eines Familienverbandes zu. Diese Prestigeobjekte hatten zum Beispiel die Funktion von Heiratsgeschenken, die zwischen Familienverbänden weitergereicht wurden. Die Europäer boten nun Prestigegüter aller Art, auch jungen Leuten an, Frauen oder Personen mit niedrigem Status. Die hatten immer ein Sortiment von Waren dabei, das waren zum Beispiel interessante Knöpfe oder Messer, auch Zündhölzer waren beliebt, Gürtel oder ganz besondere Textilien. Also was so gefragt war, haben sie dann einfach an die Leute gegeben. Die Empfänger mussten nur versprechen, dafür Kautschuk aus dem Urwald zu liefern. Meist versprachen die Leute mehr, als sie halten konnten und gerieten damit in eine Schuldenfalle, aus der sie sich kaum mehr herausarbeiten konnten. Oft wurde zusätzlich Alkohol ausgeschenkt, was die Laune hob und zusätzliche Abhängigkeiten erzeugt. Ja, es kommt immer unangenehmer. Als der Kautschukhandel sich ausdehnte, konnten nicht mehr genügend Freiwillige für die Arbeit rekrutiert werden. Man versuchte nicht, mehr Arbeitskräfte zu bekommen durch bessere Arbeitsbedingungen oder höhere Entlohnung. Nein. Stattdessen wurden Menschen gefangen und zur Arbeit gezwungen. Und zwar taten das sowohl die Privatfirmen als auch die Kolonialregierung. Ein Agent der Konzessionsgesellschaft Kamerun Süd berichtet 1906, um die Leute zu Trägerdiensten oder zum Gummischneiden zu zwingen, lässt man von seinen Arbeitern ein Dorf überfallen. Die Bewohner werden gefangen genommen, gefesselt und zur Arbeit gezwungen. Also auf dem Bild hier, das ist wahrscheinlich ein Bild von Gefangenen der Kolonialregierung möglicherweise, die für den Wegebau üblicherweise eingesetzt wurden, auch für Gebäude. Aber möglicherweise hat es ähnlich ausgesehen im Bereich Kautschuk. Vielleicht waren sie auch nur mit der Waffe nebendran gestanden, weil die Ketten machen natürlich schon ein bisschen unbeweglich. Für den Kautschuk waren unzählige Kautschukzapferinnen und mehrere tausend afrikanische Händlerinnen im Einsatz. Es gab keine Flussverbindung von den Kautschukwäldern zur Küste. Lasttiere konnten wegen der Tsetse-Fliege, die die Tiere befallen hat, nicht eingesetzt werden. So musste der ganze Kautschuk im Jahr 1913, waren das immerhin 2800 Tonnen, von Trägerinnen, also Frauen, Männer, Kinder, zur Küste getragen werden. Zwischen 20.000 und 30.000 Trägerinnen waren im Einsatz, alle überlastet und unterernährt. Männer mussten nach Auskunft einer Bezirksregierung bis zu 52 Kilogramm, Frauen bis zu 44 Kilogramm und Kinder bis zu 20 Kilogramm schwere Lasten tragen, teilweise über Strecken von mehreren Wochen. Währenddessen brach in den Dörfern die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zusammen und Dorfgemeinschaften lösten sich auf. Der Gouverneur Seitz berichtet im Rückblick, ein Zitat: Die ganze arbeitsfähige Bevölkerung war in Aufruhr geraten. Die Dörfer waren leer. Was nicht in den Wäldern Gummi zapfte, war als Träger von und nach der Küste unterwegs. Trotzdem wurde dauernd über Mangel an Trägern geklagt. Weit im Inneren, in Gegenden, die vor wenigen Jahren noch gänzlich unbekannt gewesen waren, wurden Faktoreien errichtet, deren einziges Geschäft der Einkauf von Gummi war. Soweit Theodor Seitz. Die Firmen taten alles, um den einheimischen Zwischenhändlern nicht zu viel vom Geschäft abzugeben. Sie schlossen sich 1909 in einem Gummisyndikat zusammen und vereinbarten, dass sie den Zwischenhändlern nur 2 bis 3 Mark pro Kilogramm bezahlen würden. Der Weltmarktpreis lag bei 10 bis 12 Mark. Ja, jetzt wird es persönlich. Jetzt kommen wir zu Theodor Seitz. Das ist ein, heute würde man sagen, Mannheimer. Damals war es ein Seckenheimer. Seckenheim gehörte damals nicht zu Mannheim. Er ist in Seckenheim geboren und ging nach seinem Jurastudium in die Kolonialverwaltung nach Berlin und ist dann gleich schon 1895 als stellvertretender Gouverneur und Bezirksamtmann in Kamerun eingesetzt worden, bis 1899. Dann war er in der Zentrale in Berlin beschäftigt bis 1906 und ging ab 1907 bis 1910 als Gouverneur nach Kamerun. Von da an war er 1910 bis 1915 Gouverneur in Südwestafrika. Hier ein Bild aus seinem privaten Nachlass von seinem Einzug als Gouverneur in Yaoundé, das ist die heutige Hauptstadt von Kamerun. Als Seitz 1907 Gouverneur wurde, hatte sich die Kolonialpolitik des Deutschen Kaiserreichs stärker auf einen ökonomischen Kurs verlegt. Man hatte erkannt, dass Arbeitskräfte, Zitat, das wichtigste Aktivum der Kolonie darstellten und schwenkte daher von der Vernichtung auf eine sogenannte, Zitat, negererhaltende Politik um. Seitz war in diesem Sinne aktiv und versuchte, das Kautschukträgerwesen zu reglementieren, führte eine einheitliche Trägerordnung ein, schon 1908, in welcher er die Traglasten, die Wegzeiten und die Bezahlung versuchte zu regeln. Die Regelungen konnten sich aber bei den Firmen nur schwer durchsetzen. Ein halbes Jahr später musste Seitz feststellen, dass die Auszahlung der Trägerlöhne immer noch größtenteils in Rum erfolgte. Um die Verpflegung der Trägerinnen sicherzustellen, also dass die in Rum bezahlt worden sind, hatte wahrscheinlich auch den Grund, dass sie oft nichts zu essen hatten. Also er wollte die Verpflegung der Trägerinnen sicherstellen und erzwang Ansiedlungen entlang der Transportstrecken, denn die Anwohner an den Strecken, wo die Trägerinnen durchkamen, die waren weggezogen. Die hatten sich davon gemacht, weil sie nämlich durch hungrige Durchreisende ausgepresst worden sind ohne Ende. Ja, dann hat Seitz sich engagiert, um mehr Arbeitskräfte zu rekrutieren, war auch im Sinne der Wirtschaft und führte eine Kopfsteuer ein in Form von einem Monat Arbeit für jeden erwachsenen Mann pro Jahr. Und wer sich nicht freiwillig einfand, wurde gefangen genommen und musste dann gleich 3 Monate Zwangsarbeit leisten. Ja, um dann für die vielen Strafarbeiter nicht zu viel Geld auszugeben, reduzierte er auch noch die monatliche Vergütung von Strafarbeitern und gab ihnen erst ganz am Ende ein bisschen was. So viel zu Theodor Seitz, auch das ein Mannheimer Bezug. Bis 1913 gelang es, die Kautschuk-Exportmengen aus Kamerun kontinuierlich zu steigern. Dann stürzten die Weltmarktpreise dramatisch ab. Aus britischen Kolonien kamen große Mengen billiger Plantagenkautschuk auf den Weltmarkt. Das britische Kolonialreich hatte nämlich 1876 Samen südamerikanischen Hevea-Pflanzen illegal einsammeln und aus Brasilien importieren lassen, Pflänzchen gezogen und systematisch Kautschukplantagen in Südostasien angelegt. 1913 war es soweit. Mehr als die Hälfte des weltweit gehandelten Kautschuks kam aus britischen Plantagen. Es lohnte sich nicht mehr, Kautschuk aus dem Urwald zusammentragen zu lassen. Das war viel zu teuer. Die Firmen in Kamerun stellten ihr Geschäft ein, zogen ihre 280 europäischen Angestellten ab, weil sich der Handel nicht mehr lohnte. Die Leute in Kamerun standen da. Ihre traditionellen Sozialhandelswirtschaftsstrukturen waren zerstört worden. Alles war auf Kautschuk ausgerichtet gewesen, der nun schlagartig nicht mehr gefragt war. Von dem Überangebot an Arbeitskräften profitierten nun die Plantagenbesitzer um den Kamerunberg. Das ist ein bisschen weiter nördlich als da, wo der Kautschuk rausgeholt wurde. Dort wurde Kakao, Kaffee, Bananen, Palmöl und von da an auch Kautschuk angebaut. Nun ein Bild in etwas schwacher Auflösung, aber ich glaube, man erkennt es von den britischen Plantagen in Südostasien. Die Plantagen befanden sich vor allem entlang der Straße von Malakka auf der malaiischen Halbinsel und im nördlichen Borneo. Plantagenbetreiber erhielten dort vom britischen Reich ideale Ausgangsbedingungen. Landflächen wurden ihnen mit langfristiger Nutzungsgarantie zur Verfügung gestellt und sie bekamen Anfangssubventionen. Die hohen Kautschukpreise machten den Kautschukanbau Anfang des 20. Jahrhunderts so lukrativ, dass sich von 1906 bis 1913 die Anbaufläche versiebenfachte. Arbeitskräfte, und das ist auf dem Bild zu sehen, das sollen indische Arbeitsmigranten sein, Arbeitskräfte konnten im Rahmen des britischen Vertragsarbeitersystems bei Agenturen in Indien bestellt werden. Es gab dort genug Menschen, die durch die Kolonialherrschaft ihre Existenzgrundlage verloren hatten. Die VertragsarbeiterInnen, es waren immer komplette Familien, die mitnahmen, da sind auch Kinder mitgegangen, mussten sich zu 5 Jahren Arbeit verpflichten. Garantiert wurden ihnen die Reise, die Unterbringung und Verpflegung und ein niedriger Mindestlohn. Auf die Arbeitsbedingungen hatten die Vertragsarbeiter keinen Einfluss. Also dieses britische Vertragsarbeitersystem wird so ein bisschen als Sklaverei-ähnliche Situation eigentlich beschrieben, weil die Leute waren 5 Jahre dabei, die konnten nicht weg, die waren allem ausgeliefert, was da auf sie zukam. Das britische Weltreich bestimmte in den 20er Jahren den Weltkautschukmarkt und konnte dadurch auch die Preise bestimmen. Das veranlasste amerikanische Auto- und Reifenkonzerne selbst Plantagen zu gründen. Henry Ford legte auf einem riesigen Landgebiet im brasilianischen Amazonaswald eine Kautschukplantage an, musste sie aber nach wenigen Jahren einstellen wegen Pflanzenkrankheiten. Firestone, auf dem Bild hier, war erfolgreicher. Der Konzern pachtete 1926 in Liberia Land für die Anlage von Kautschukplantagen. Bis heute betreibt Firestone, heute heißt der Konzern Bridgestone, dort die größte zusammenhängende und industriell bewirtschaftete Kautschukplantage der Welt mit einer Fläche von etwa 520 Quadratkilometern. Zurück nach Deutschland. Deutschland zog 1914, hier auf dem Bild, mit Begeisterung in den Ersten Weltkrieg. Eines der Probleme war, dass damit weder aus den deutschen Kolonien noch vom britischen Kriegsgegner Kautschuk zu bekommen war. Für Fahrzeugreifen, hier sind es noch Vollgummireifen, brauchte man den Kautschuk ebenso wie für die Abdichtung von Gasmasken. Es ist wahrscheinlich bekannt, dass die deutsche Armee mit Giftgas Einsatz zugange war im Ersten Weltkrieg. Die haben zum Teil die eigenen Soldaten mit vergiftet, bis sie mit Gasmasken ausstatten konnten, um sie vor dem Giftgas zu schützen. Ja, was hat man gemacht? Auf Altgummiregenerat ist hauptsächlich zurückgegriffen worden und es wurde die Produktion künstlicher Kautschuke unter Hochdruck gefördert. Schon 1910 stellte Bayer die Firma Bayer, einen Methylkautschuk her. Und Continental presste erste Reifen aus diesem Material. Allerdings war das Ergebnis nicht zufriedenstellend und die Herstellung von dem Methylkautschuk war sehr energieintensiv und sehr aufwendig. Für den Zweiten Weltkrieg war Kautschuk noch unverzichtbarer. Für Fahrzeuge, U-Boote, Flugzeuge und so weiter. Naturkautschuk war kaum noch zu bekommen. Die IG Farben knüpfte an die bisherigen Forschungserfahrungen an und entwickelte in den 30er Jahren die Produktion von Styrol-Butadien-Kautschuk, kurz BUNA genannt. Die Produktionsanlagen im sächsischen Schkopau wurden vor Kriegsbeginn vergrößert und ein weiteres Werk eröffnet. 1939 begann die IG Farben mit der Massenproduktion von BUNA. Arbeitskräfte gab es in den Konzentrationslagern. Deshalb bauten die IG Farben ab 1941 in enger Zusammenarbeit mit der NS-Regierung ein großes Werk in der Nähe des KZ Auschwitz und setzten auf der Baustelle tausende Häftlinge und Kriegsgefangene ein. Im Oktober 1942 eröffnete IG Farben in unmittelbarer Nähe zu ihrer Baustelle ein eigenes Lager, Lager BUNA, später auch Auschwitz III genannt. Tausende Häftlinge kamen durch die unmenschlichen Arbeitsbedingungen auf der Baustelle zu Tode oder wurden in Gaskammern in Auschwitz-Birkenau ermordet, sobald sie nicht mehr arbeitsfähig waren. Auch der Reifenhersteller Continental, auch eng verbunden mit Kautschuk, setzte Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge ein. 2020 wurde eine von Continental beauftragte Forschungsarbeit veröffentlicht. Sie belegt den Einsatz von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen ebenso. Beispielsweise wurden im KZ Sachsenhausen Häftlinge zum Testen von Schuhsohlen auf Dauerbelastung gezwungen. Das heißt, die mussten laufen, laufen, laufen. Nun zur heutigen Situation. Heute werden im Jahr 15 Millionen Tonnen Synthesekautschuk verbraucht und 13 Millionen Tonnen Naturkautschuk. Der Synthesekautschuk heute ist nicht mehr BUNA. Die BUNA-Herstellung verlor nach 1945 an Bedeutung und es wurde weiterentwickelt. Also diverse Kunstkautschuke mit speziellen Eigenschaften. Diese Synthesekautschuke ersetzen bei einzelnen Produkten Naturkautschuk, bei anderen Produkten wie zum Beispiel Reifen werden Kunst- und Naturkautschuk kombiniert. Ich habe hier eine Vergleichszahl auf der Folie. 1910 wurden 100.000 Tonnen pro Jahr verbraucht. Das heißt, wenn wir es nur beziehen auf Naturkautschuk, ist es heute 13.000 Mal so viel. Wenn wir es auf Natur- und Synthesekautschuk beziehen, ist es 28.000 Mal so viel. Muss man sich mal vorstellen, was da an Wirtschaftsaktivitäten sich entwickelt hat. Ich habe unten noch eine Abbildung zu den Hauptverbrauchern. Das sind natürlich die großen Industriestaaten. China, Indien, die EU, USA und Japan teilen sich mehr als 2/3, denn der Rest der Welt hat 31% zur Verfügung. Hier noch eine Karte, die den Kautschukanbau weltweit zeigt. Das ist natürlich der tropische Klimagürtel, mehr oder weniger. China geht ein bisschen raus, wahrscheinlich bauen sie es eher im südlichen Teil Chinas an. Aus Thailand und Indonesien kommen 58% des Welthandelsvolumens. Große Produktionsmengen aus China und Indien werden gar nicht exportiert, kommen nicht in den Handel, sondern im Land selber verarbeitet. Also ich habe einige Erzeugerländer noch aufgeführt, ganz stark neu dazukommen, zum Beispiel Länder wie Kambodscha, Panama. Also je nachdem, wo Firmen an Land kommen und aktiv sind, passiert da auch ganz viel. Nur China, Indien und Malaysia verarbeiten den Kautschuk selbst. Die EU-Kommission, das ist noch ganz interessant, stuft Kautschuk als kritischen Rohstoff ein. Kritischer Rohstoff deswegen, weil es von einer einzigen Pflanze tatsächlich kommt, was an Kautschuk verarbeitet wird, an Naturkautschuk verarbeitet wird und weil die Reifenindustrie vom Naturkautschuk abhängig ist. Also es ist nicht verzichtbar offenbar für die Reifenindustrie. Damit sind wir bei der Reifenindustrie. 76% des Naturkautschuk geht tatsächlich in die Reifenproduktion weltweit. Der Gummianteil von Reifen enthält durchschnittlich 44% Naturkautschuk. Das ist bei Pkw-Sommerreifen weniger, da sind es so 25%. Aber bei Flugzeugreifen liegt es fast bei 100%. Also Naturkautschuk hat offenbar Eigenschaften, die bei großer Belastung nicht heiß werden lassen und so weiter, sodass es tatsächlich im Moment keinen Kautschuk gibt, der den Naturkautschuk ersetzen kann in bestimmten Bereichen. Ja, es stellt sich natürlich die Recyclingfrage bei diesen Massen an Reifen, die laufend wieder hergestellt werden. Runderneuerung ist, glaube ich, auch eher eine Nischensache. Das Umweltbundesamt informiert darüber, dass wegen der Qualitätsanforderungen Recyclingmaterial nicht bei der Herstellung von Reifen verwendet werden kann. Da werden bestimmte Kautschuke, also diese Synthese- und Naturkautschukanteile, die werden ganz systematisch geschichtet, kombiniert und dann gemeinsam vulkanisiert. Das heißt, hinterher hat man eine Verbindung, die nicht mehr trennbar ist. Das heißt, das, was an Gummigranulat aus dem Gummianteil der Reifen verwertet wird, recyclingmäßig, das geht in Granulat für Sportplätze, Kunststoffrasenunterfütterung. Auch der Flüsterasphalt wird mit Gummibeimischung so leise gemacht. Und der Altreifengummi, der geht in die Zementindustrie oder in andere energieintensive Bereiche einfach als Energiequelle mit hohem CO2-Ausstoß. Eine neue energetische Nutzung ist ein Pyrolyseverfahren. Da kann ein bestimmtes Gas und Öl aus dem Kautschuk gewonnen werden. Im Grunde ist es auch eine energetische Nutzung, aber etwas höherwertig und vielleicht weniger CO2 produzierend, weiß ich nicht, als die Verbrennung direkt. Zu den heutigen Herstellungsbedingungen und Lieferketten von Kautschuk. Also wir haben drei verschiedene Anbau- oder Gewinnungsmöglichkeiten von Naturkautschuk. Das eine sind die industriellen Plantagen, wie wir es schon in Liberia erwähnt hatten. Noch heute wird für die Anlage industrieller Kautschukplantagen Urwald vernichtet und Menschen von ihrem Land vertrieben. Im letzten Jahr hat Greenpeace zum Beispiel darüber informiert, dass die Deutsche Bank mit Investitionen beteiligt ist an einem Konzern aus Singapur, eine Tochter mit diesen Investitionen in Kamerun verheerende Waldrodungen vornimmt und auch Menschen vertreibt, um Kautschukplantagen anlegen zu können. Das heißt, es geschieht immer noch. Dann kleinbäuerlicher Produktion sind, das ist ganz ähnlich wie beim Kakao, ein relativ hoher Teil der Kautschukgewinnung, vor allem in Indonesien, glaube auch in Thailand. Die Hauptproblematik der kleinbäuerlichen Produktion sind die niedrigen Preise und auch die schwankenden Preise. Die sind abhängig von lokalen Händlern, aber auch sehr stark abhängig vom Weltmarkt. Es wäre denkbar, dass kleinbäuerliche Produktion übergeht zu ökologischen Mischkulturen, dass sie auch nicht so abhängig sind vom Kautschukpreis, sondern im gleichen Gelände Kaffee anbauen oder Bananen anbauen und so weiter. Aber für diese Investitionen fehlt das Geld, oft fehlt das Geld auch für die Pflege der Plantagen. Und die Einnahmen aus dem Kautschuk sind oft so niedrig, dass die ganze Familie inklusive der Kinder intensiv mitarbeiten muss. Es gibt noch ein bisschen Wildsammlung, das erwähne ich kurz. Verdi hat irgendwann in der Zeitung berichtet, dass es in Brasilien tatsächlich noch Indigene gibt, die ihr Einkommen aufbessern, indem sie Kautschuk aus dem Urwald einsammeln. Aber das ist leider nicht existenzsichernd, das ist ein Zusatzverdienst. Ja, damit wäre ich durch. Ich komme noch ganz kurz zum Lieferkettengesetz. Wahrscheinlich ist es bekannt, dass der Bundestag vor kurzem ein Lieferkettengesetz verabschiedet hat, aber ob das helfen kann im Beispiel Kautschuk, das wird Johannes Hauber vom Mannheimer Bündnis für gerechten Welthandel noch kurz erläutern nach meinem Vortrag. Ich selber bedanke mich für die Aufmerksamkeit und diskutiere nachher noch gern. Zum Nachlesen gibt es den Artikel über Kautschuk auf der Homepage von AK Kolonialgeschichte. Okay.
Schönen guten Abend. Mein Name ist Johannes Hauber. Ich möchte ganz kurz das Mannheimer Bündnis für gerechten Welthandel vorstellen. Das Bündnis wurde gegründet im Sommer 2014 im Zusammenhang mit der Bewegung gegen diese Handelsabkommen mit USA und mit Kanada. Es sind ein paar andere Handelsabkommen in der Zwischenzeit gefolgt. Wer sich darüber informieren möchte, warum es da diesen großen Widerstand gibt, den gibt es heute noch, der kann das gerne tun, auf unserer Website gerechter Welthandel mannheim.wordpress.com. Aktuell haben wir uns eben auch mit dem Lieferkettengesetz auseinandergesetzt. Wir haben uns auch, ich muss nochmal zurückspringen, auch befasst mit den Handelsbeziehungen zwischen der EU und afrikanischen Ländern mit diesen Economic Partnership Agreements, die dazu angelegt sind, postkoloniale Beziehungen zu stabilisieren. Und das Lieferkettengesetz ist eben aktuell im Gespräch gewesen. Und es wurde am 11. Juni auch verabschiedet. Es heißt jetzt hier, der Gesetzestext, es hat die Überschrift Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Diese Verabschiedung ging ein zähes Ringen um einen Kompromiss voraus. Die Unternehmensverbände in Deutschland versuchten bis zum Schluss das Gesetz zu verhindern oder den Entwurf weiter zu verwässern. Auf der anderen Seite gibt es diese Lieferketteninitiative, das ist ein Zusammenschluss von 125 Nichtregierungsorganisationen und der erzeugte einen erheblichen Druck, damit ein starkes Lieferkettengesetz verabschiedet wird. Das war dieser zentrale Begriff, starkes Lieferkettengesetz, und da waren auch wesentliche Punkte mit in die Öffentlichkeit getragen worden. Ob der Bundestag jetzt am 11. Juni ein starkes Lieferkettengesetz beschloss, das können wir heute anhand der Lieferkette Kautschuk, wie man es hier auf dem Bild auch sieht, kommen wir darauf zurück, noch sehen dann. In Deutschland hat sich die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag von 2018 verpflichtet, ein Gesetz zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht zu erarbeiten. Sofern dieses Gesetz soll dann Freiwilligkeit, die vorher angestrebt worden war, ersetzen. Und es war auch so gewesen, dass es zwei Versuche gab, die Unternehmen dazu zu bringen, dass sie ihre Sorgfaltspflicht, die definiert ist, freiwillig umsetzen, anwenden. Das ist aber nicht geschehen und deswegen wurde dann dieses Gesetz beschlossen. Dem ging voraus, bereits im Jahr 2011 wurde von der UNO die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beschlossen. Das war im Zusammenhang mit der Globalisierung ist eben festgestellt worden, dass die Lebensbedingungen der Menschen total unterschiedlich sind. Es gab ja in Einzelländern auch heftigste Ereignisse, wie der Brand in Bangladesch. In 2012 war das gewesen, kamen über 250 Menschen, also Arbeiterinnen und Arbeiter, zu Tode, weil das Unternehmen nicht die minimalsten Voraussetzungen an ordentliche Arbeitsverhältnisse eingehalten hat. Aber auch die EU hat dann im Zusammenhang mit diesen UN-Leitprinzipien die Mitgliedstaaten aufgefordert, das war im Oktober 2011, bis Ende 2012 sollten nationale Aktionspläne zur Umsetzung dieser UN-Leitprinzipien erstellt werden. Man kann also sehen, es ist schon ein bisschen Zeit verflossen seit diesem 2011, dass diese UN-Leitprinzipien da geschaffen worden waren. Jetzt soll das Lieferkettengesetz 2023 in Kraft treten und es gilt zunächst einmal für Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten und ab 2024 dann für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten. Das bezieht sich jetzt auf Deutschland. Ich habe in 6 Punkten dargestellt, was ja im Gesetz so im Wesentlichen drinsteht. Erstens, das Gesetz soll präventiv wirken. Unternehmen werden verpflichtet, in ihren Lieferketten menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten zu beachten. Dazu sollen sie ein Risikomanagement einrichten und systematisch für den eigenen Geschäftsbereich und für direkte, ich betone nur direkte Zulieferer Risikoanalysen durchführen. Es wird eine staatliche Behörde eingerichtet. Es ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, abgekürzt BAFA. Dieses Amt ist beim Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt. Es soll die Umsetzung der Vorgaben überwachen und bei Verstößen Bußgelder verhängen können. Drittens, wer von Menschenrechtsverletzungen betroffen ist, kann dies bei dieser Behörde melden oder Organisationen bitten, das zu übernehmen. Das könnten zum Beispiel Gewerkschaften sein. In dem Fall muss dann die BAFA aktiv werden. Viertens, von Menschenrechtsverletzungen Betroffene können zum Beispiel Gewerkschaften ermächtigen, ihre Rechte vor deutschen Gerichten einzuklagen. Individuelle Klagerechte gibt es nach diesem Gesetz nicht. Fünftens, Umweltschutz wird im Gesetz nur in enger Verbindung mit der Verletzung von Menschenrechten berücksichtigt, also bei individuellen Gesundheitsgefahren durch Umweltzerstörung. Grundsätzlich ist Beachtung von Umweltschutz ausgeschlossen. Der sechste Punkt ist, Betriebsräte und Wirtschaftsausschüsse erhalten neue Rechte. Ich weiß nicht, ob Betriebsräte und Gewerkschafter hier sind, aber vielleicht auch jetzt online dabei. Das ist, finde ich, ein sehr interessanter Punkt. Also Betriebsräte und Wirtschaftsausschüsse erhalten einen Unterrichtungs- und Beratungsanspruch darüber, ob und wie das Unternehmen das Gesetz umsetzt. So können die Interessenvertretungen der Beschäftigten sich einsetzen für die Stärkung von Sozialstandards, Menschenrechten und Umweltverpflichtungen. Das sind jetzt, wie gesagt, die wesentlichen Punkte aus dem Gesetz. Was fehlt? Mit der den Obergrenzen von 3.000 Beschäftigten und ab 2024 1.000 Beschäftigten, bei denen das Gesetz gelten soll, fallen viele Unternehmen aus dem Geltungsbereich heraus, die in Bereichen tätig sind, in denen häufig Menschenrechtsverletzungen vorkommen. Am Beispiel Kautschuk und der Lieferkette vom Anbau des Kautschukbaums bis zur Auslieferung der Autoreifen ist sofort zu sehen, dass gerade die Bereiche der Lieferkette, in denen Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen am häufigsten auftreten, vom neuen Gesetz nicht berücksichtigt werden. Das ist in unserem Bild hier der Bereich Anbau, ganz links, große Teile des Bereiches Verarbeitung und Herstellung von Kautschuk und direkter Zulieferer werden in dem Bereich Teile des Bereichs der Verarbeitung und des Vertriebs und des Handels. Nur in diesen Bereichen muss das Unternehmen, in dem Fall das Continental, diese Risikoanalyse durchführen von vornherein. Die Unternehmen tragen die Verantwortung für die Sorgfaltspflicht in vollem Umfang nur für den eigenen Geschäftsbereich und für direkte Zulieferer. Bei mittelbaren Zulieferern muss eine Risikoanalyse nur durchgeführt werden, wenn dem Unternehmen nachgewiesen werden kann, dass es eine Verletzung von Menschenrechten gibt. Und dieser Nachweis dürfte nicht immer so einfach zu führen sein. Es fehlt auch in diesem Gesetz eine zivilrechtliche Haftungsregel, wonach Unternehmen für Schäden haften, die sie durch Missachtung ihrer Sorgfaltspflichten verursacht haben. Eine Haftungsregelung würde eine abschreckende, das heißt eine vorbeugende Wirkung auf Unternehmen entwickeln. Ansprüche auf Wiedergutmachen, wie sie in der Regel der UNO enthalten, das fehlt vollständig. Langfristige Umweltschäden, die durch die Produktion oder durch Urwaldabholzung, wie von Frau Frettenmeier ja beschrieben, zur Ausweitung oder Neuanlage von Kautschukplantagen entstehen, sind im Gesetz nicht aufgenommen. Es gibt noch viele weitere Mängel in diesem Gesetz. Die Anforderungen der UNO und ihren Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte werden nur unzulänglich umgesetzt. Der Regelungsentwurf, der vom Justizminister Reinders auf EU-Ebene vorgelegt und vom EU-Parlament auch bereits so akzeptiert wurde, könnte ein Schritt nach vorne sein, die Mängel im deutschen Lieferkettengesetz zu beheben. Ob das gelingt, das hängt natürlich von der Aktionsfähigkeit der Zivilgesellschaft ab, also von uns allen. Dankeschön.
Also die Herstellung von Gummi aus Naturkautschuk ist eine Sache, die arbeitsintensiv ist, die dreckig ist. Also das erzählen auch die Leute, die da gearbeitet haben. und die man vielleicht billiger kriegt. Deswegen sind die Sachen alle ins Ausland verlagert worden, mehr oder weniger, genau. Ja. Also von Hutchinson weiß ich, dass die in den 80er Jahre ganz viel in Bereich Osteuropa ausgelagert haben, wo es in der gesamten Industrie solche Bewegungen gab, einfach dorthin, wo die Löhne niedriger waren. Aber es ist schon faszinierend. Also ganz viele von diesen Firmen, ich glaube, in Friedrichsfeld ist noch Produktion, aber wenn Produktion stattfindet in Fabriken bei uns, dann ist es oft eine unglaublich hochrangige Geschichte. Also Freudenberg stellt zum Beispiel, im Unterschied zu Hutchinson, hat mir der Betriebsratsvorsitzende dort erklärt, die stellen hochkomplexe Komponenten für einen Roboterzusammenbau von PKWs her. Das heißt, da fließt dann nicht nur ein Kautschukteil rein, sondern das sind hochkomplexe Kombinationen von Dingen, die dann zusammengebaut werden. Sowas wird dann gebaut bei uns, ne? Aber das ist nicht die Herstellung des Gummiprodukts selber, sondern es sind eher Montagesachen dann. Also ich habe es nur übers Internet nachgelesen. Nora ist sehr präsent im Internet. Die bewerben ihre Naturkautschukböden als Alternative zu PVC, weil es nämlich keine Ausdünstungen hat. PVC ist ja nicht so ganz ohne gesundheitsschädliche Ausdünstungen. Deswegen werben die dafür, das im Kindertagesstättenbereich oder sonst wie einzusetzen. Ne? Das ist aber Nora, das ist ausgegliedert, das ist eine eigene Firma. Ich glaube, das war mal ein Teil von Freudenberg Fußböden, aber die sind jetzt eine eigene Firma. Also ich weiß, dass es bei Continental, was ja die größte Reifenfirma in Deutschland ist, dass es da einen Forschungsbereich gibt, um andere Bezugsmöglichkeiten für Naturkautschuk zu finden. Die forschen mit einer bestimmten Löwenzahnart, die in Russland wächst, also in Asien wächst, die wohl auch relativ viel Kautschuk liefert und die eine Alternative sein könnte zu den Hevea-Bäumen, die in den Plantagen sind heute. Also wahrscheinlich müsste man Spezialist von Reifenherstellung sein, um zu wissen, was man durch was ersetzen kann. Also diese Sache mit Flugzeugreifen, die immer noch wirklich fast 100 pro Naturkautschuk brauchen, das hat mich schon stutzig gemacht. Also ist es nicht gelungen, sowas wirklich synthetisch nachzubauen? Offenbar ist es nicht so. Also wahrscheinlich doch nicht nur eine Preisfrage. Es gibt auch die Überlegung, vielleicht ist der Naturkautschuk einfach zu billig. Wenn der sehr teuer wäre, dann könnte es vielleicht einen Anstoß geben, da noch mehr. Aber ich meine, aus Erdöl alle möglichen Stoffe und Kunststoffe herzustellen, ist auch nichts, was ewig weitergehen kann. Also, ja.
Das Problem ist, dass die ILO-Arbeitsrechtsnormen, die sind interessanterweise zum ersten Mal festgehalten worden im Versailler Vertrag. Das ist bemerkenswert. Das ist aber der Punkt, dass diese Arbeitsrechtsnormen wie die ILO und auch andere Normen, das ist ein Vertrag zwischen Staaten. Und beim Lieferkettengesetz geht es ja jetzt darum, was die Unternehmen zu machen haben. Das ist die eine Säule wäre, wenn man darauf achtet, was macht man wegen Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Mal ganz allgemein sehe ich jetzt nicht nur, wie man es schafft, sondern auch, was man verdient, ob das existenzsichernd ist. Das ist, kann man nach den Staaten regeln. Und das Lieferkettengesetz, auch das, was die UN-Leitprinzipien da bezwecken, das ist eine Aufgabe, die direkt an die Unternehmen gehen soll. Das ist der Unterschied. Also man kann nicht sagen, steht drüber oder drunter, das sind einfach zwei unterschiedliche Verantwortliche.
Gut, ich glaube, dann sind wir einfach am Ende und fix und fertig. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass es alles gut verständlich war und dass ihr alle was mitnehmen könnt. Ich muss jetzt so machen, weil ich nichts sehe vor lauter Scheinwerfer. Ja, und dann würde ich einfach sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal am 6.7. gibt es... alles außer Butter, einen Vortrag über Speisefett von Conny Junge, die heute die Moderation gemacht hat. Ja, weitersagen. Tschüss.